Ja, vor ein paar Tagen, da kam mein Interview im Online-Business-Podcast raus. Also da hat der gute Timo Eckert mich interviewt zu meiner Story, zu meiner Zeit des Aufbaus meiner Technologie-Startups Familionet und Onbird, wie dann der Shift kam, nachdem wir von Daimler aufgekauft wurden, wie meine Zeit dann in diesem Konzernumfeld war und dann auch, wie ich meine neuen Online-Businesses, nämlich Talente und Talentmagnet, daraus gegründet habe. Das war eine Story und scheinbar ziemlich spannendes Hintergrundzeug. Ich hätte auf jeden Fall nicht mit diesen massiven Reaktionen gerechnet, die ich auf die Folge bekommen habe. Also super viele Leute haben mich kontaktiert und mir gesagt, wie spannend sie das fanden. Mal sozusagen so diesen hinter den Kulissen Blick zu bekommen. Und dass auch super viele Learnings mit dabei gewesen sein für sie von all dem, was ich da so erzählt habe. Naja, und dementsprechend möchte ich euch natürlich hier dieses Interview nicht vorenthalten. Dementsprechend habe ich bei Timo gefragt, ob ich das Interview auch hier ausspielen kann. Er hat mir das erlaubt. Und dementsprechend hörst du hier jetzt heute mein Interview im Online-Business-Podcast, welches der liebe Timo geführt hat. Und ich glaube, damit verstehst du vielleicht auch noch einen Tick besser, wie es immer zu diesen ganzen Geschichten hier kommt, die ich zweimal pro Woche so bespreche, warum es immer um die Themen geht, um die es hier nun mal so geht und was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Vielleicht auch ganz spannend nochmal so ein bisschen die Hintergrundstory des ersten Launches der Talentmagnet Akademie. Darüber sprechen wir auch. Also viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen zum Online-Business-Podcast. Heute nicht mit Sascha, sondern mit mir, Timo. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, und zwar den Michael Assauer. Und Michael Assauer, du hast so viel in deiner Biografie. Wir können, glaube ich, heute wir können Stunden und Tage lang sprechen. Michael, der hat ein Startup gegründet, das dann verkauft an Daimler, also ein Riesenkonzern. Er hat eine eigene Plattform gegründet, Talente, wo er mit einem Podcast Blogartikeln gerade Unternehmen hilft, in diesem Fachkräftemangel die richtigen Talente zu finden. Und wir haben uns auf einem Schloss kennengelernt, und zwar in Brandenburg bei einer Workation. Da saßen Sascha, Marius, ein Kumpel von uns, du und ich unter so einem Pavillon, und wir hatten so eine Mastermind, wo einmal du uns bei bestimmten Themen und Herausforderungen geholfen hast und wir dir, und das war einfach ein geiler Austausch und auch spannend, was einfach nach dieser Fahrt, dieser Workation passiert ist. Wir haben uns jetzt auch nochmal in Hamburg getroffen, weil ursprünglich wohnst du und deine Freundin ja auch in Hamburg. Ihr habt aber auch ein Wohnmobil und seid damit hergereist und arbeitet aus dem Wohnmobil heraus, seid also auch so ein bisschen nomadisch unterwegs. Du kannst deine Firma auch von überall auf der Welt führen. Und jetzt aktuell, vielleicht einmal für die Zuhörer, wo bist du gerade, Michael?
Jo, boah, Timo, das war ja eine Einleitung. Ich bin jetzt gerade an der lettischen Ostseeküste in einem kleinen Fischer- und mittlerweile auch Surferdörfchen, das nennt sich Pavilosta. Pavilosta, Lettland, ein kleines bisschen vor den ganzen Masken-Zombies in der Großstadt fliehen.
Jetzt quasi auf dem Land, und wahrscheinlich ist es da ganz ruhig und idyllisch. Ihr habt da, glaube ich, ein Haus, ne?
Genau, so ein kleines, eigentlich ein Sommerhäuschen, aber jetzt macht sich das auch während der Corona-Zeit im Herbst und im Winter ganz gut mit Sauna und Kaminofen. Ja.
Das klingt auf jeden Fall mega, mega entspannt. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen? Also wie gesagt, du hast ja in den letzten Jahren einiges durch irgendwie. Wie alt bist du eigentlich, Michael?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin 87er Baujahr, also 33. Ja, 33 bin ich.
Ich glaube, ja, ungefähr wie Sascha. Ich glaube, Sascha wird jetzt nächstes Jahr 33.
Ah ja, siehst du?
Im selben Alter, ja. Ja, krass. Also erzähl mal, wie ging das los mit dem Startup? Also da müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen zurück in die letzten Jahre eintauchen.
Ja, genau. Also meine erste eigene Firma habe ich gegründet 2011, 2012 rum. Also jetzt so 8, 9 Jahre her. Damals war, also sagen wir mal so, ich hatte schon immer so ein kleines unternehmerisches Gen in mir, scheinbar. Wusste ich natürlich damals nicht, aber jetzt so in der Retrospektive scheint mir das so zu sein. Ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie oder so, ne? Mein Vater ist Bahnbeamter, gelernter Schlosser, meine Mutter ist Kindererzieherin. Und ich bin im Prinzip im Rheinland, so in der Kölner Gegend, auch auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen. Also mit Unternehmertum habe ich eigentlich nichts am Hut gehabt. Aber ganz spannend irgendwie, dass ich schon so während meiner Jugend bzw. Kindheit, da war ich so 12, 13, 14 Jahre alt, habe ich schon eine Dorfzeitung auf den Markt geschmissen, in diesem Dorf, wo ich groß geworden bin. Das Benrather Käseblättchen. Geil. Und das hat mir damals schon irgendwie Spaß gemacht, Content zu produzieren, wie ich jetzt das heute natürlich nennen würde, damals nie im Leben so genannt habe, Content zu produzieren und den zu vermarkten. Ne? Dann hat sich das ein bisschen so fortgeführt. Danach hab ich mit ein paar Jungs eine Band gehabt, wo ich dann auch sozusagen auch das Management für gemacht habe. Wir haben relativ große Konzerte gespielt. Wir waren mal Vorband von Tokyo Hotel und solche Geschichten. Auch da kam dann in der Retrospektive, würde ich sagen, wieder so ein bisschen so dieses unternehmerische Gehen irgendwie durch. Ja, und dann nach oder beziehungsweise während meines Studiums noch, war ich erst ein bisschen auch im Konzern am Arbeiten. Ich war bei Philips unter anderem. Aber dann bin ich irgendwann als Werkstudent bei Adventure gelandet, damals ein Startup, die auch digitale, online, mobile Geschäftsmodelle entwickelt und gebaut haben. Mittlerweile sind die von EY, Ernst & Young, aufgekauft. Damals war ich so der dritte, vierte, fünfte Mitarbeiter. Und da kam ich dann zum ersten Mal so mit dieser ganzen Online-Tech-Szene in Berührung und was es eigentlich bedeutet, digitale Geschäftsmodelle zu bauen. Ja, und während ich dann da so den Markt screente nach coolen neuen digitalen Geschäftsmodellen, die man eigentlich mal machen müsste, bin ich dann auf ein Modell aufmerksam geworden, was in den USA schon recht groß war, und zwar Location Sharing mit dem Handy. Also ne, das war 2011 rum, wie gesagt, da war noch nicht viel mit Location Sharing auf dem Handy. Also jetzt, wenn wir jetzt irgendwie einen Standort teilen bei WhatsApp oder wenn wir uns einchecken irgendwo bei Insta und da ist irgendwie der Standort mit dran oder sowas, gab es alles noch nicht. Es gab damals, habe ich mal geguckt, es gab noch nicht mal eine Android-Version für Instagram damals. Und zu Facebook hat es auch noch lange nicht gehört. So, krass. Und so Location Sharing auf dem Handy für Familien. So, also dass wirklich die Familienmitglieder untereinander sagen können, hey, ich bin gerade hier, ich fahre jetzt von der Arbeit los, in 20 Minuten bin ich zu Hause, hier kannst du sehen, wo ich gerade langfahre. Oder hey, zack, ich fahre gerade am Supermarkt vorbei, in dem Moment poppt auf, dass wir noch irgendwie neue Milch für zu Hause brauchen. Oder ist das Kind gut in der Schule angekommen und so weiter und so fort, habe ich gesehen. Wow, krass, in den USA nutzen sowas schon 80 Millionen Menschen. Und in Europa gibt es sowas einfach noch nicht. Und dann sind wir...
Ich würde mal kurz einhaken, und zwar, du hast nämlich eben gesagt, ich kam mit Ideen in Verbindung, die man mal umsetzen müsste. Und jetzt hast du da eine Idee bekommen und bei den meisten bleibt das in diesem Konjunktiv. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weiterging dann.
Mhm. Ja, genau, dann bin ich nämlich da zu meinen Chefs bei Adventure gegangen und habe gesagt, hier, Chefs, das ist ein geiles Modell, das funktioniert in USA schon super und wir sollten das auch machen. Und ging mir das nicht schnell genug. die sind schon beide super cool, die beiden Philips, die Gründer von Adventure, richtig coole Dudes, von denen habe ich super viel gelernt, was das ganze Unternehmertum angeht, obwohl ich da eigentlich nur relativ kurze Zeit war. Naja, und dann habe ich dann mit meinen beiden Mitgründern, David und Hauke zusammen, haben wir dann eben genau dieses Modell als eigene Firma gegründet, Familonet genannt und groß gemacht. Also wir haben dann das Ganze über 5 Jahre groß gemacht, das Baby, wirklich zu einem weltweiten großen Player aufgebaut, ungefähr 2,5 Millionen User auf der ganzen Welt akquiriert, größte 2,5 Millionen.
Krass, das ist meine Hausnummer.
Genau, größte Märkte, die wir erschlossen haben, neben dem deutschsprachigen Raum, waren USA, Brasilien, Türkei und Indien. Da waren so unsere größten Userbases neben Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, und dann haben wir daraus einfach ein großes Tech-Startup gemacht, ein Team aufgebaut von bis zu 30 Leuten und so weiter und so fort.
Also erstmal eine richtig krasse Story. Du hast es jetzt so in der Kurzfassung so mal kurz runtergerattert. Also erstmal Hut ab für die Leistung. Was war denn euer Geschäftsmodell? Also wie habt ihr Geld verdient? Weil jetzt hat man erstmal diese Location-Ortung, die man irgendwie nutzen kann als eine extra App, wo man mit der Familie oder Freunden den Standort teilen kann. Aber haben dafür Leute bezahlt? War da ein Werbemodell hinter? Wie habt ihr das monetarisiert?
Mhm. Wir haben erstmal voll auf Nutzer, Reichweiten, Zielgruppenaufbau, also Zielgruppenbesitzaufbau gesetzt und haben erstmal gar nicht monetarisiert, haben uns Investoren reingeholt, VCs, Venture Capitalists.
Was habt ihr da für Summen bekommen und wie seid ihr da reingekommen?
2 Millionen? Also, genau, wir haben 2 Millionen ungefähr an Funding eingesammelt, Ja, wie sind wir an die gekommen? Vor allen Dingen über ein Netzwerk, was man sich nach und nach aufbaut. Also die ganze Tech-Szene, die ist so, dass man sich irgendwann untereinander kennt, sogar auch weltweit. Also zumindest kennt man immer irgendwen, der wen kennt. Wir waren dann halt auch sehr viel im Silicon Valley unterwegs oder in anderen Technologie-Hubs wie Tel Aviv, London, etc. Und irgendwann ist es so, dass man kennt sich halt. Jeder kennt irgendwie so die anderen Startups, die anderen Tech-Startups. Dann ist man mal auf TechCrunch und dann werden irgendwelche Amis auf einen aufmerksam und auf einmal sitzt man bei einem der größten VCs, Venture Capitalists in New York irgendwie im, weiß ich nicht, 45. Stock mit Blick auf den Central Park und so. Und dann macht der einem wieder ein Intro zu einem anderen. Bei VCs ist es auch oft so, die investieren nur, wenn sie auch sehen, dass irgendwelche anderen VCs investieren, dann machen die sich alle gegenseitig Intros, sodass dann sozusagen die auch so ein bisschen herdenmäßig das abklopfen und wenn dann zwei oder drei sagen, jo, wir sind dabei, dann sagen halt auch direkt 10 weitere, jo, wir sind dabei.
Ja. VCs und, sind letztendlich ja die Investoren, ne? Nur für alle, genau. Die jetzt nicht so in der Startup-Welt unterwegs sind. Ne? Also das heißt, wenn ein Investor die Idee gut findet, dann macht er die anderen heiß und dann kommt man irgendwie doch an mehr. Und die 2 Millionen, die ihr da bekommen habt, von wie vielen Investoren insgesamt war das? War das ein großer oder mehrere kleinere oder wie war das?
Das waren mehrere kleinere bis mittelgroße. Also wir hatten zum Beispiel, es ist dann in der Regel so, es gibt dann sogenannte Lead-Investoren. Das sind dann öfters private Fonds, die investieren. Die machen dann zum Beispiel, sagen wir mal, die Hälfte oder drei Viertel bei einer Investitionsrunde aus. Und dann gibt es oft noch kleinere Investoren, die sich dann mit dranhängen, Business Angels oder wie in unserem Fall, wir hatten dann so ein Konglomerat aus verschiedenen Zeitungsverlagen, die dann noch bei uns investiert haben. Und am Ende hatten wir schon, man nennt das dann Cap Table, also eine Gesellschafterliste, wo schon, glaube ich, am Ende so irgendwas zwischen 10 bis 15 Gesellschafter drin standen, was auch gar nicht immer gut ist. Also ne, wenn man ein Startup gründen will, sollte versuchen, so, man sagt in der Tech-Szene, sagt man immer, keep your cap table clean, weil je mehr Gesellschafter da drin hängen, desto ätzender wird es halt auch, nicht nur dann noch weitere Gesellschafter reinzuholen, sondern auch später mal den Laden zu verkaufen, weil ein Käufer sich dann natürlich mit potenziell irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Gesellschaften auseinandersetzen muss. Deshalb gibt es dann auch so ein Modell, dass man Gesellschafter poolen kann in bestimmten Vehikeln. Und das ist immer, kleiner Tipp schon mal sozusagen, das ist immer besser. Je weniger Gesellschafter im Cap-Table auftauchen, desto besser.
Ja, dann habt ihr ja irgendwann das Ganze verkauft an Daimler, ne? Also ich weiß gar nicht, ob zu 100% oder zum Teil, wie war das da?
Also da vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, ne, das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, diese Familionet-App zum Locaten von Familienmitgliedern untereinander, das ist ja ein komplettes B2C-Produkt, ne? Sprich, der Kunde am Ende, und da übrigens auch nochmal deine Frage von vorhin, Monetarisierung, wir haben dann irgendwann ein Freemium-Modell eingeführt, sprich, ne, wie man es halt von vielen Apps kennt, Grundversion der App for free und dann für weitere Features kannst du eine Subscription kaufen. Und so wurde dann dieses B2C-Produkt irgendwann monetarisiert. Dann haben wir aber irgendwann gemerkt, dass immer mehr große Unternehmen auf uns zukamen, die unsere Technologie haben wollten. Weil wir haben sehr viel Forschung und Entwicklung gemacht. Also wir hatten tatsächlich Mitarbeiter bei uns in der Firma, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als mit 30 Handys im Rucksack so einen festgelegten 30 Kilometer langen Parcours durch komplett Hamburg permanent zu laufen. Wir hatten Kooperationen mit der Post, wo Briefträger unsere Handys mitgenommen haben, damit wir sozusagen jeden Tag sozusagen denselben Testparcours hatten, um unsere Technologie, unsere Algorithmen zu testen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir irgendwann Locating-Algorithmen fürs Handy gebaut, die deutlich besser funktionierten als die nativen, die von Google und Apple kamen. Und deshalb wurden dann zum Beispiel auch Google und Apple auf uns aufmerksam, wurden dann Partner von uns. Und so kamen immer mehr Unternehmen.
Das heißt, ihr habt dann quasi eine bessere, also euer Standort war genauer als von Google und Apple. Und die haben dann gesagt, ey Jungs, können wir nicht eure Technologie nutzen, weil die ist ja viel besser und ihr seid der Experten in dem Bereich. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also bei so einer Locating-Technologie gibt es immer drei Parameter. Das ist die sozusagen der Batterieverbrauch, kennt ihr, ne? Wenn ihr mal, dann ist immer schnell die Batterie oder schnell leer. Das war gerade damals, zu den Zeiten war das noch viel krasser als heute. Auf den Handys, da hast du mal irgendwie dein Navi angemacht für eine halbe Stunde, weil die Batterie leer. Das heißt Batteriesparsamkeit. Gleichzeitig willst du aber eine hohe Genauigkeit und auch eine hohe Zuverlässigkeit. Das heißt also nicht nur, dass das Ding dich am richtigen Ort ortet, sondern dass es auch bei bestimmten Events dich überhaupt ortet. So, und genau, da bei all diesen drei Parametern waren wir halt besser als alles bisher da gewesen. Und dann genau kamen viele Unternehmen und haben gesagt, ey, können wir eure Technologie haben? Wir haben immer gesagt, nö, ist nicht unser Fokus, hier ein B2B-Technologie-Lizenzprodukt draus zu machen, sondern wir konzentrieren uns halt darauf, unsere eigene Technologie für unser Produkt, die B2C-Familionet-App, zu nutzen. Irgendwann kamen wir dann auf den Trichter zu sagen, hey, neues B2B-Business-Modell aufmachen, lass uns doch diese Technologie nehmen und sie auch als Lizenzprodukt B2B-mäßig anderen App-Developern zur Verfügung stellen.
Also letztendlich als so eine White-Label-Lösung, dass die ihr Logo drauf machen können und das als ihr Produkt weiterverkaufen, aber ihr verdient an den Lizenzen dann Geld.
Genau, und dann eben auch in anderen Use-Cases, also zum Beispiel Pizza-Delivery. Ne, was du kennst, bestellst eine Pizza, siehst du genau, wo derjenige gerade langfährt. Oder hier Parcel Services, wo ist mein Paket, wann ist der Paketbote, die Spedition bei mir, LKW-Tracking für Speditionen und so weiter und so fort. Und das waren alles Use Cases, wo andere unsere Technologie genutzt haben für ihre Produkte. Genau, und so wurde dann irgendwann auch Daimler auf uns aufmerksam, hat gesehen, okay, da scheint irgendwie so ein Laden zu sein mit so 20, 30 Mitarbeitern, die ja halt einfach geile Engineers sind, geile Techies sind, die halt Technologie beherrschen. Und ja, long story short, wurden wir dann aufgekauft zu 100% von der Daimler Mobility-Tochter Moovil.
In welchem Rahmen bewegt sich da so ein Kauf? Muss jetzt nichts Genaues sagen, aber wie war das bei euch?
Kaufpreis meinst du?
Ja.
Paar Millionen.
Okay,
nice. Genau. Und ja, dann wurden wir von der Mobility-Tochter Moovil, also eine 100%ige Daimler-Tochter, wurden wir aufgekauft, wurden dann sozusagen in das Team integriert, was es da schon gab, und haben dann an den Mobility-Produkten, das, was jetzt alles so diese ganzen Now-Produkte, ReachNow, ShareNow, FreeNow, was ehemals so MyTaxi, Car2Go und sowas war und DriveNow auch, ist mittlerweile...
Nutze ich tatsächlich oft.
ja, genau. Ja, ist mittlerweile, gehört das ja auch zur Hälfte zu BMW, und nicht mehr 100% Daimler, aber damals, als wir uns gekauft haben, war es noch 100% Daimler. Ja, und da haben wir dann mit dem gesamten Team sozusagen ein paar Jährchen verbracht, weil in der Regel ist es dann auch so, wenn eine große Firma dich kauft, dann wirst du auch verpflichtet, für ein paar Jahre da zu bleiben, weil natürlich kaufen sie nicht nur die Technologie und dein Produkt, sondern natürlich auch die Köpfe bei der ganzen Geschichte mit.
Ja, finde ich mega spannend, weil letztendlich warst du ja voll tief in dieser ganzen Startup-Welt und jetzt bist du ja eigentlich nochmal in einer anderen Welt, in einer ähnlichen Welt wie Sascha und ich, und zwar in diesem ganzen Online-Business, wo man ja eher, ich sag mal, sein eigenes Ding macht und nicht so abhängig ist von großen Firmen. Natürlich schieben wir aber auch nicht ganz so krasse Millionenbeträge wahrscheinlich wie in dieser Konzernwelt. Aber warum bist du da irgendwann rausgegangen oder warum... Jetzt machst du ja letztendlich eine Content-Plattform, wo du gerade Unternehmen dabei hilfst, gute Fachkräfte zu finden. Hast einen Podcast, der richtig geil dazu ist, Talente, der Talente-Podcast. Dann hast du die Plattform, ich glaube, talente.co, wo man da geile Ressourcen bekommt in dieser Zeit des Fachkräftemangels, wo viele Unternehmen sagen, wir finden keine geilen Mitarbeiter mehr. Wie kam dieser Wechsel? Weil das ist irgendwie jetzt nochmal, da muss ja irgendwas dazwischen passiert sein.
Ja, das ist unglaublich spannend. Also, bevor ich hier in diese ganze Online-Marketing-Szene reingekommen bin, da wo ihr halt schon viele Jahre unterwegs seid, und ich ja jetzt erst so, sagen wir mal, seit vielleicht 2 Jahren mich wirklich tiefergehender mit diesen ganzen Online-Marketing-Hacks auseinandersetze, ich dachte halt davor, ja, du machst jetzt seit 10 Jahren was mit Online-Geschäftsmodellen, wirst dieses Internet-Ding ja einigermaßen verstanden haben und so Mobile-Marketing, ja, das habe ich verstanden, aber was ich jetzt in den letzten 2 Jahren gelernt habe, was es eben in dieser ganzen Online-Marketing-Welt noch an krassen Sachen gibt, wenn ich die damals schon gewusst hätte, als wir unsere Familionet-App vermarktet haben, dann wäre das Ding noch mal viel krasser durch die Decke geschossen. Und deshalb, ich finde es halt super spannend, dass ich jetzt mal, ich kenne praktisch die Tech-Szene und jetzt kenne ich auch noch die Online-Marketing-Szene. Und das Spannende ist eigentlich, dass das für mich irgendwie die nächste Evolutionsstufe ist, zumindest jetzt für mich persönlich, weil was die Online-Marketing-Szene ja macht, ist eigentlich die ganzen Tech-Produkte, die Techies halt bauen, die sozusagen so zu nutzen, daraus wieder ganz neue Businesses, ganz neue Modelle, irgendwelche neuesten Methoden, Tricks, Hacks anzuwenden, um damit wiederum neue Businesses zu bauen.
Hast du ein Beispiel? Also ein Beispiel für irgendwas?
Ja, ganz billig einfach. So, ich wäre halt früher, wäre ich der Typ gewesen, der halt ein E-Mail CRM baut, also ein Mailchimp halt baut. So, ich bin halt Produktnerd, ne? Ich wäre halt derjenige gewesen, der sich dieses Ding ausdenkt, der guckt, okay, wie bauen wir so ein Ding jetzt von der UI, von der UX her?
UI und UX, User Experience und
User Interface, also im Prinzip. Also was soll das Ding können? Was sind dann so die klassischen User-Stories? Also im Prinzip die Anforderungen an so ein Produkt. Was will der Endnutzer halt machen können? Wie bauen wir das da ein? Was sind die Funktionen? Wie programmieren wir das? Wie shippen wir das? Was ist der ganze technische Unterbau? Ja, und also der Online-Marketer?
Der ganze Nerd-Kram und der Online-Marketer sagt, gib mir die vorhandenen Dinge. Ich baue genau. aus Komponenten mir ein eigenes Unternehmen zusammen und sucht sich eigentlich nur noch so die fertigen Lösungen, ne, und verknüpft
genau.
die.
Genau, der Online-Marketer geht hin und nimmt einfach diese Dinger, die der Techie da gebaut hat und ja, wie du sagst, verknüpft sie und baut daraus ein neues Business.
Und das hast du damals oder hast du mal das Buch Kopfschlick Kapital von Günther Faltin gelesen?
Nee, habe ich noch nicht gelesen. Steht auf der To-Read-Liste, habe ich aber noch nicht gelesen.
Ja, das ist eigentlich auch für alle, die jetzt gerade zuhören, ein geiles Buch, weil der sagt auch, dass man in der heutigen Zeit so geil ein Unternehmen aufbauen kann, ohne hohes Risiko, weil du dir alle Komponenten so zusammenbauen kannst. Ne? Der hat Tee verkauft und der hat dann einfach gesagt, ja, okay, aber ich muss ja selbst nicht die Logistik übernehmen und ich muss selbst nicht den Support übernehmen und hat alles so an bestimmte Firmen outgesourced und sich eine Firma aufgebaut, hat geguckt, dass das funktioniert und erst später hat er dann die Komponenten in das eigene Unternehmen wieder eingekauft. Aber um das so eine Idee schnell zu testen, kann man halt so risikolos einfach in verschiedenen Komponenten sich alles so wie so ein Baukastensystem zusammenbauen.
Ja. Auf jeden Fall. Und was dann halt natürlich auch geil ist diese ganze psychologische Komponente, die da mit drin steckt. Wie gesagt, ich war schon immer jemand, der halt gerne schreibt und ne, das Online-Business-Game, das Online-Marketing-Game gewinnt halt auch der am besten einfach schreiben kann. Und da geht es eben nicht um schöne Prosa-Texte, sondern geht es halt darum, so zu schreiben, dass wir Menschen halt mit unseren Worten zu Taten motivieren und so weiter und so fort. Und das finde ich halt einfach geil, das liegt mir halt irgendwie. Und deshalb habe ich jetzt halt krass Bock drauf gehabt, mich mit der ganzen Online-Marketing-Szene mehr auseinanderzusetzen und mit den ganzen Methodiken dahinter. Und ja, das hat dann auch ganz gut gepasst natürlich dazu, dass ich meine Talente-Plattform gebaut habe, ist ein Online-Magazin, ist ein Podcast, habe ich ein Buch rausgebracht und so weiter und so fort. Und daran habe ich das dann natürlich alles schön lernen und aufsetzen können sozusagen. Ja. Hands-on einmal meine Online-Marketing-Ausbildung noch da oben drauf gesetzt.
Ja, und ich behaupte mal, dass du dir so ein bisschen jetzt einen Lifestyle kreiert hast, den du vielleicht vorher nicht hattest, weil bei Daimler warst du halt irgendwann, als ihr dann aufgekauft wurdet, ja wieder angestellt und wahrscheinlich auch in dem Headquarter da dann vor Ort. Und jetzt ist es so, du kannst halt aus dem Wohnmobil arbeiten, hast da gutes Internet dabei. Du kannst jetzt in Lettland in deinem Haus arbeiten, während irgendwie alle anderen irgendwie langweilig entweder in die Firma gehen müssen oder gerade im Homeoffice sind aufgrund von Corona, was ja auch schon so ein paar Vorzüge hat, ne? Also diese Freiheit, die man dann, also das Online-Business, für mich ist Online-Business auch Zeit, so das Online-Business gibt einem Zeit und Freiheit letztendlich.
Mhm. Ja, also das Spannende ist ja, dass viele jetzt in der ganzen, ne, hier Nomaden Online-Business, digital, Online-Marketing-Szene, dass ich da ja öfters dann auch die Stimmen höre, so, hey, ja, das ist irgendwie jetzt ganz cool, seit ein paar Jahren alleine mit dem Laptop auf dem Schoß am Strand vor mich hinzudaddeln, aber eigentlich habe ich auch mal wieder Bock, richtig mit einem Team in einem echten Office, in einer echten Firma zu sitzen. Und eigentlich würde ich gerne das jetzt auch nochmal machen. Und bei mir ist es halt genau andersrum, ne? Das habe ich die letzten 10 Jahre gemacht, so, und jetzt ist es halt sozusagen meine persönliche nächste Challenge, mit dem Laptop auf dem Schoß am Strand zu sitzen und mein Business zu machen. Ja. Also, ne, immer das, was man sozusagen, was man vielleicht noch nicht erlebt hat oder was man länger nicht hatte, das findet man dann natürlich auch immer besonders spannend, dann zumindest mal wieder auszuprobieren, ne?
Ja. Bin ich voll bei dir. Jetzt ist es ja so, Das ist jetzt ja so ein bisschen so deine Story gewesen, diese ganze Startup-Reise. Und jetzt hatten wir uns auf dem Schloss getroffen mit den anderen. Du hattest einen richtig geilen Vortrag, wo du auch nochmal so deine Learnings aus der Startup-Zeit geteilt hast, wo ich auch nochmal extrem viel gelernt habe, einfach aus einer ganz anderen Perspektive, die ich so nicht kannte. Also richtig geiler Vortrag. Und dann saßen wir irgendwann unter diesem Pavillon und hatten diese Mastermind und du hattest die Herausforderung, dass ihr mit einer Talente-Plattform, ihr hattet ein Produkt gebaut, den Talentmagneten, und das war eine Done-for-you-Leistung, das heißt eine Agenturdienstleistung, das heißt Leute, Firmen kamen zu euch und haben gesagt, wir brauchen eine Stelle, die muss besetzt werden, wir brauchen da Bewerber, die qualifiziert sind, finden aber keine. Und ihr habt gesagt, sagst du nochmal das Produktversprechen, weil ich fand den Satz so geil. Irgendwie drei Top-Bewerber. Sag nochmal, ich krieg das nicht zusammen.
Genau, also das Produkt heißt Talentmagnet. Und wenn du jetzt als Unternehmen eine Stelle besetzen willst, dann liefert der Talentmagnet dir innerhalb von 14 Tagen mindestens 3 Top-Bewerber auf dem Silbertablett, die perfekt zu deinen Wünschen passen. Und wenn das nicht klappt, dann kriegst du dein Geld zurück.
Was ein unfassbar geiles Produktversprechen ist, weil es gibt ja Headhunter, die kriegen, glaube ich, so 30% vom ersten Jahresgehalt, also sind extrem teuer. Und ihr habt einfach gesagt, ey, wir liefern euch 3 Top-Bewerber und wenn ihr nicht zufrieden seid, kriegt ihr euer Geld zurück, was ja ein richtig geiles Produktversprechen war. Und das ist mega abgegangen. Wurde euch quasi aus den Händen gerissen. Und irgendwann war es so, dass du und dein Co-Gründer, dass ihr gar nicht mehr hinterhergekommen seid, weil so viele Anfragen kamen. Und dann habt ihr euch ja überlegt, wie kann man aus dieser Done-for-you-Leistung, also dass ihr alles übernimmt, eine Done-with-you-Leistung machen. Das heißt, ihr betreut die Leute, aber sie machen es noch selber. Ne? Mhm. Das heißt, du wolltest ja letztendlich so eine Art Akademie ins Leben rufen, wo ihr nicht demjenigen den Fisch gibt, sondern demjenigen das Fischen beibringt, sodass er das immer wieder machen kann und selbst vielleicht gerade bei großen Firmen, die suchen ja nicht nur einmal jemanden für eine Stelle, sondern die suchen ja immer wieder. Das heißt, die haben dann irgendwann selbst die Fähigkeit, sich Top-Talente zu suchen. Und das war so, glaube ich, die Herausforderung in dieser Mastermind, die wir da hatten, ne?
Genau, das Prinzip dahinter nennt sich Performance Recruiting und es kamen immer mehr Unternehmen zu uns, die gesagt haben, hey, wir wollen die 3 Top-Bewerber in 14 Tagen auf dem Silbertablett für die und die und die Stelle, und wie du sagst, wir kamen halt nicht mehr hinterher, gerade während Corona ist halt die Nachfrage nochmal massiv nach oben geschossen nach diesem Talentmagnet-Produkt Done For You, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen dann Done With You-Produkt draus machen, lass uns die Talentmagnet-Akademie ins Leben rufen, wo wir eben Performance Recruiting nicht für andere mehr dann for you machen, sondern wo wir einfach Unternehmen und Recruitern und Unternehmern und Personalberatern und Headhuntern beibringen, wie sie Performance Recruiting selbst anwenden können. Praktisch die Magie ihnen zeigen, dass das Zauberköfferchen einmal übergeben, sodass sie danach selbst sich solche Performance-Recruiting-Kampagnen aufsetzen können und danach eben selbst jederzeit für egal welche Stelle auf Knopfdruck Bewerber generieren können.
Ja, was ja mega geil ist, gerade wenn es, wie gesagt, Unternehmen sind, die immer wieder jemanden brauchen, nicht nur einmal, dann haben sie einfach diese Fähigkeit in-house in ihrer eigenen Firma und müssen euch nicht jedes Mal einkaufen, was natürlich langfristig auch günstiger für sie ist, ne?
Richtig.
Und ja. Ich weiß noch, dass Sascha und ich, wir sind ja, ich sag mal, wir haben ja manchmal so einen naiven Blick da drauf. Und ja. Du hattest dann gesagt, ja, dann will ich diese Akademie ins Leben rufen und dann muss ich die erst erstellen und die ganzen Videos produzieren und die Präsentation und hast alles schon im Kopf gehabt und hast gesagt, ja, das dauert jetzt aber so und so lange, bis ich das fertig habe. Und wir haben so ganz naiv gesagt, warum verkaufst du das nicht erstmal? War, glaube ich, die Ansage, die wir gemacht haben, ne?
Ja klar, da kommen natürlich eure jahrelange Online-Business-Coaching-Kurserstellungserfahrung perfekt zutage. Klar, ne, so wie ich das jetzt aus meiner Produktentwicklungshistorie kenne, baue ich ein MVP, Minimum Viable Product, haue eine erste rudimentäre Version davon auf den Markt und fange dann an, das Ding zu vermarkten. Und woran ich nicht gedacht hatte und wo ihr mich dann glücklicherweise auf die Idee gebracht habt, war zu sagen, hey, starte mit dem Vermarkten und und dann baust du sozusagen das Produkt mit jeder Session, die ihr zusammen habt mit den Teilnehmern. Ne? Also ja. Eben nicht anfangen, irgendwie erstmal 100 Videos zu bauen, sondern Wir haben dann 16 Sessions gemacht, 16 Wochen lang und dann eben, nee, sogar 8 Wochen lang und dann immer 2 Sessions pro Woche. Und dann, ja, sozusagen Session für Session zu planen und da dann natürlich auch diese die Sessions live mitzuschneiden, aufzunehmen und dann danach eigentlich nach diesen 8 Wochen auch den gesamten Content dann erst fertig zu haben. Ja. Und das ist natürlich ein richtig geiler Hack, der uns das dann natürlich erlaubt hat, ja, einfach sofort zu starten und nicht erstmal was bauen zu müssen, was ja grandios war, ne? Also ja, grandioser, goldwerter Hack, den ihr da mal wieder rausgehauen habt.
Danke, danke dir für die Lorbeeren. Wir haben ja eine Folge gemacht, die heißt 50.000 Euro ohne eigenes Produkt. Da haben wir eine Case Study gehabt mit einem, der Hypnotiseur ist. Der hat quasi mit uns dasselbe Konzept eigentlich gemacht und wir haben einen Launch gemacht. Da haben wir 50.000 Euro eingesammelt und dann hat er auch erst mit den Leuten das Produkt kreiert und der am Anfang hat er auch gedacht, so, ich, das kann ich doch nicht machen und sonst was. Wir so, doch, das kannst du machen. Die Leute sind dir sogar dankbarer, als wenn die irgendwelche fertigen Videos haben, weil in der Live-Session können sie dir ja auch nochmal extra Fragen stellen, die du vielleicht nicht beantwortet hättest. Mhm. Und jetzt zum Schluss war er auch begeistert. Und bei dir, weiß ich, lief das umsatztechnisch noch ein bisschen besser. Du hast nämlich, glaube ich, gleich im ersten Monat einen 6-stelligen Launch gemacht, ne?
Ja, also das war ja noch während der Vacation, auf der wir dann waren, habe ich ja sofort sozusagen spätestens am nächsten Tag angefangen rumzutelefonieren und das und sozusagen Kunden zu generieren für die erste Runde, für den ersten Durchgang. Und habe ich einfach knallhart gesagt, okay, nächste Woche startet die erste Runde, müssen jetzt ja nichts mehr produzieren dafür. Und dann sind es 13 Teilnehmer bei der ersten Runde direkt geworden, die dann jeweils 8.700 Euro gezahlt haben, genau. Mhm.
Das ist meine Hausnummer. Also das heißt, du hast gesagt, in einer Woche geht's los und in dieser Woche hast du über 100.000 Euro, also 106.000 Euro oder so eingesammelt, in einer Woche quasi.
Genau, ja, ganz genau. 13 Teilnehmer, A87, yes.
Geil, mega geil. Ist natürlich ein B2B-Produkt, deswegen der Preis natürlich auch ein guter Preis so. Aber wenn man das vergleicht mit den Recruitern, die ein Drittel eines Jahresgehalts wollen, immer noch super fair. Da hast du einfach ein geiles Produkt. Und ich glaube, das habt ihr dann einen Monat später oder so auch nochmal wiederholt. Mindestens genauso erfolgreich, ne?
Genau, also wir haben dann einen Monat später den nächsten Launch gemacht. Da die Preise dann da auch nochmal erhöht, aber auch 3 Preispakete eingezogen. Also es gibt jetzt mittlerweile gibt's SMXL-Pakete. Jetzt sozusagen, also der Preis ist vergleichsweise noch günstig, ne? Wie du schon sagst, das ist halt ein B2B-Produkt, wo, wenn ein Unternehmen diese Magie gelernt hat, wenn es einmal bei uns 8 Wochen in der Talentmagnetakademie war, dann können die sich danach, können die sich Headhunter einsparen. Die können sich LinkedIn-Xing-Lizenzen fürs Active Sourcing einsparen. Die können sich Indeed-Monster Stepstone, das Schalten von teuren Anzeigen dort sparen. Die können sich jegliche andere, die können sich sogar Mitarbeiter im Recruiting sparen. Also es ist ein kompletter No-Brainer, dieses Investment für Unternehmen. Und deshalb, ne, das ist jetzt immer noch so ein bisschen, also wir machen das jetzt seit wann waren wir da im Sommer? Das heißt jetzt so seit 3-4 Monaten oder so gibt es jetzt die Talentmagnetakademie und wir werden jetzt auch gegen Ende des Jahres 2020 die Preise nochmal massiv anheben. Aber jetzt war es natürlich super so mit unseren ersten Kunden, mit den ersten Teilnehmern dafür zu sorgen, dass das Produkt jetzt dann auch wirklich richtig rund wird. Nach diesen ersten 16 Sessions konnten wir dann für den nächsten Launch auch das Produkt dann auch so machen, wie ich es initial halt gedacht hatte, nämlich schon die ganzen Kapitel und Module und so fertig machen. Ja, und mittlerweile ist es halt ein super geiles Online-Coaching-Produkt geworden. Also es ist halt wirklich,
ist grandios. Und es ist halt geil, ihr habt jetzt erstmal zu dem Preis gestartet, habt da Leute reinbekommen, jetzt habt ihr Testimonials, und wie verkauft man am besten, ne? Also oder wie überzeugt man jemanden am besten über einen Zeugen? Und ich habe auch in Berlin auf einer Konferenz nochmal einen getroffen, der heißt tatsächlich genauso wie du und der hat euer Produkt gekauft und war mega happy. Also der quasi über Umwege habe ich den kennengelernt und der fand das mega geil. Der ist, glaube ich, Recruiter, der Michael. Mhm. Vielleicht kennst du ihn noch. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele mittlerweile bei euch drin sind, aber genau, Michael. Natürlich. Und der hat auf jeden Fall nur positiv davon berichtet. Und das finde ich halt so geil, weil viele denken, ich kann noch nichts verkaufen, was noch gar nicht existiert. Und weil weil sie denken, sie würden dann jemanden abzocken oder so. Das ist dieser Gedanke, glaube ich, der aufkommt. Aber eigentlich ist es halt viel, viel geiler für die Kunden, weil du halt viel enger dran bist am Anfang und du richtig nochmal fragst, hat das alles beantwortet? Sind deine Fragen beantwortet? Gibt es noch irgendwas, was für dich unklar ist? Wollen wir nochmal irgendwo tiefer reingehen? Und du bist halt so nah am Kunden dran, wie wahrscheinlich sonst nicht. Und dadurch, das danken dir auch die Kunden. Dann gibt es geile Testimonials und die sorgen natürlich dafür, dass du in den folgenden Programmen wieder mehr Leute bekommst, ne?
Genau, und du baust halt, wenn du dann den Content sozusagen einmal standardisiert baust nach dem ersten Durchlauf, da baust du dann natürlich auch den Content viel näher, so wie deine Kunden ihn wirklich brauchen, weil du ja bei uns ja zum Beispiel 16 Sessions davor gelernt hast, okay, ich hätte jetzt den Content hier so vermittelt, aber da kam noch diese und diese Frage nachher auf, weil dieses oder jenes vielleicht noch nicht klar genug war oder ich diesen Part Content einfach vergessen habe oder ihn gar nicht mit reingenommen hätte. Und so baust du dann natürlich danach deshalb das Produkt nochmal viel qualitativ hochwertiger und genauso, wie die Leute es halt brauchen. Also es ist halt wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Und dass du da dann was verkaufst, was es noch nicht gibt, da würde ich mir jetzt auch keinen Kopf drum machen. Also, du weißt ja, dass du es lieferst. So. Also du zockst ja keinen ab, sondern du weißt, hey, so, ich verkaufe das jetzt hier und dann sitzen wir da ab nächste Woche zweimal die Woche eine Stunde und machen halt geile Live-Sessions, wo ich dann geilen Content vermittle. Ich meine,
sorry. Auch aus Kundensicht, wenn mich einer fragen würde, Timo, willst du einen Videokurs von mir kaufen? Oder einen Kurs, wo wir uns jede Woche einmal treffen und ich mache die gleichen Inhalte und du kannst mir zusätzlich noch deine Fragen stellen, würde ich immer sagen, natürlich nehme ich das, wo ich auch noch Fragen stellen kann, weil irgendeinen Videokurs mir anschauen, ja klar, kann ich machen, aber das Commitment ist natürlich ein ganz anderer, wenn jede Woche auch nachgefragt wird, hast du das umgesetzt, hast du es wirklich gemacht und so weiter und deswegen einfach ein geiles Produkt. Und dass man irgendwann bestimmte Inhalte per Video standardisiert, ist dann völlig klar. Und trotzdem ist so eine Live-Komponente immer noch mega wertvoll, meiner Meinung nach.
Ja, die machen wir auch weiter, ne? Also wir haben weiterhin einmal die Woche dann ja auch unseren Live-Call mit allen Teilnehmern, wo dann ja auch weiter Fragen gestellt werden können. Und und dann hier so Teilnehmer wie Michael zum Beispiel, den du kennengelernt hast, der hat sich dadurch jetzt auch ein richtig geiles Business aufgebaut, ne? Also er ist jetzt Performance-Recruiting-Experte, weil er das gelernt hat bei uns und er geht jetzt im Prinzip mit einem ähnlichen Versprechen raus wie wir damals, ne? Er sagt, glaube ich, 21 Tage 3 Top-Bewerber auf dem Silbertablett und damit gewinnt er jetzt auch halt Kunden und macht jetzt Performance-Recruiting als Done-For-You, aber schön als Product-Heist-Service-standardisiertes Produkt, eben nicht jetzt als Zeit-gegen-Geld-Dienstleistung, sondern auch wieder schön Pakete verkaufen, standardisierte Pakete verkaufen. Und damit baut er sich jetzt halt auch ein geiles Business auf. Und sowas, das finde ich natürlich geil. Das macht mich natürlich stolz, dass ich dann ihm und seiner Mitgründerin halt was mitgeben konnte, wo er jetzt halt sich ein richtig cooles Business mit aufbauen kann.
Ja. Wie ist denn das? Habt ihr Angst, dass ihr euch die eigene Konkurrenz heranzüchtet?
Nee, also ich glaube eher, dass wir uns da gemeinsam einen Markt schaffen. Das ganze Thema Performance Recruiting, das kommt gerade, weil Unternehmen merken, dass sie auf skalierbarere, predictable Recruiting-Methoden setzen müssen. Das führt leider auch dazu, dass viele Personalberater, Headhunter jetzt gerade durch Corona irgendwie 70-80% Umsatzeinbrüche haben. Während halt all die, wie so ein Michael oder wie wir oder wie alle anderen, die jetzt so langsam anfangen, Performance Recruiting zu machen, die können sich halt gar nicht mehr retten vor Anfragen, weil halt immer mehr Unternehmen in die Richtung shiften. Aber es ist vergleichsweise immer noch so ein winziger Teil vom gesamten Markt. Wenn man sich mal den gesamten Headhunting-Personalberatermarkt anguckt, das sind zig Milliarden, die da jedes Jahr über den Tisch wandern. Und wenn so ein Performance-Recruiting-Markt, der ist vielleicht gerade mal ein paar Millionen groß. Und deshalb, da wird sich gerade erst ein Markt geschaffen. Und alle, die jetzt in Performance-Recruiting reingehen, den kann ich nur gratulieren, bei sowas halt ganz von vornherein mit dabei zu sein und dann das auch partnerschaftlich groß zu machen, das Thema.
Ja, und ihr macht es ja auch, glaube ich, so, dass ihr tatsächlich, weil ihr ja Done for You nicht mehr anbietet, dass ihr das, wenn ihr Anfragen bekommt, sogar an eure eigenen Kunden dann weitergibt, dann vielleicht mit einer Vermittlungsprovision oder so. Das heißt, es sind ja eher sogar zertifizierte Kooperationspartner, könnte man sagen, ne?
Ja, also bei denen weiß ich jetzt zum Beispiel, Michael ist genau so ein Fall. Bei ihm weiß ich, er hat das nach unserem System gelernt. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich weiß, dass ich dann auch guten Gewissens ihn weiterempfehlen kann. Ja. Also wir stehen ihm ja auch weiter zur Seite. Er kann jederzeit auch uns fragen, meinen Mitgründer Nikolas oder mich, wenn er wieder irgendwelche Fragen mal hat zwischendurch oder so, wenn irgendwas vielleicht nochmal unklar ist oder einfach nochmal unser Feedback auf eine gewisse Kampagne, auf ein Bewerberquiz, auf eine Ad oder so. Und deshalb empfehle ich dann natürlich auch gerne unsere Teilnehmer weiter an Anfragende, die zu mir kommen, sagen, hey, ich würde gern bitte noch mal 3 Top-Bewerber auf dem Silbertablett haben. Sage ich, yo, bei uns kannst du jetzt Done With You lernen. Entweder du lernst die Magie selbst oder hier ist zum Beispiel Michael, den kann ich dir sehr, sehr empfehlen, der kann auch die Magie für dich dann wiederum machen.
Ja. Was für eine geile Geschichte, wenn man mal zurückblickt. Ich glaube, im Juli haben wir uns gesehen und du hast einfach direkt umgesetzt. Das ist mir eh bei dir aufgefallen. Du warst einer der wirklich sehr, sehr, also zumindest hat das den Anschein auf mich gemacht, dass du sehr, sehr diszipliniert bist. Also da können Sascha und ich uns, glaube ich, nochmal eine Scheibe bei dir abschneiden. Du hast dann wirklich, nachdem wir da die Mastermind gemacht haben, hast du, glaube ich, einen Tag später schon die Seite online gehabt und uns da irgendwie was gezeigt und hast super schnell umgesetzt. Also diese Speed of Execution, also die Umsetzungsgeschwindigkeit bei dir ist einfach so hoch und finde ich mega geil. Vor allem du hast das so aufgesaugt in der Mastermind und wenn man mir jetzt so schaut, ich würde eigentlich sagen, ey Michael, ich sehe zu dir auf, du hast ein Startup für ein paar Millionen irgendwie mit deinen Gründern aufgestaut und du hast so von Sascha und mir so einen Tipp bekommen und sagst, Jungs, krass, wie geil. Ich wollte jetzt alles produzieren, das hätte ja mega lange gedauert. Nee, dann fange ich morgen an. Und eine Woche später hast du da irgendwie einen 6-stelligen Launch gemacht. Nur durch so einen Mini-Tipp. So. Ja. Mehr haben wir ja bei dir gar nicht gemacht. Ansonsten waren wir ja gar nicht mehr im Prozess drin. Das war so geil.
Diese kleinen Mini-Inspirationen, diese kleinen Mini-Tipps, das sind halt oftmals die wertvollsten. Ne? Die besten Businesses sind halt die simplen Businesses. Simpel ist geil. So, ne? Je komplizierter ein Business ist, desto krasser abschreckend ist es für mich. Die geilsten Dinge sind einfach. Das Rad. Guck mal, der Typ, der das Rad erfunden hat. Was eine geile Erfindung. Aber eigentlich total easy. Aber musst du halt erstmal drauf kommen. So, ja, ne? Und mit den allermeisten Dingen ist es genauso. Die geilsten, erfolgreichsten Business sind halt die einfachen Dinge. Oder auf mal ein bisschen auf modernere Zeiten übertragen. Sowas wie hier Dropbox damals so. Ja, wie geil simpel ist das, ein so ein scheiß Ordner mit auf den Computer draufzulegen, wo du dann einfach Dateien reinschiebst und dann erscheint derselbe Ordner auch noch auf einem anderen Computer. Wie geil. So simpel, aber musst halt erstmal drauf kommen. Oder jegliche Marktplatzmodelle. So, du hakst dich halt einfach zwischen den Taxifahrer und den Endkonsument und haust da eine App dazwischen, wo du der App sagst, hier bin ich will Taxi. Button, ein Knopf, fertig. So. Das sind halt die geilen Geschäftsmodelle. Ja, und dann, was du angesprochen hast, das Hustlen oder wie Gary Vee sagen würde, so die Work Ethic, das gehört halt dazu, ne? Also passives Einkommen ist nicht ab Tag 1 passiv, sondern passives Einkommen bedeutet halt erstmal einige Monate, vielleicht sogar Jahre, sich den Arsch aufreißen, hustlen, Arbeitsmentalität an den Tag legen, die Ergebnisse produziert. Und zwar simple Ergebnisse schnell und einfach produziert, mutig, mit einer gewissen Raffinesse dabei. Und und dann kannst du irgendwann die Früchte ernten und dann kannst du wahrscheinlich auch am Strand liegen, ohne Laptop auf dem Schoß, sondern einfach nur mit Cocktail im Anschlag.
Auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das, was du angesprochen hast, ne, viele wollen so den Reichtum über Nacht. Aber der Reichtum über Nacht, der muss halt ein paar Jahre lang vorbereitet werden. Und dann kommt er manchmal auch über Nacht. Aber dass man halt da 2-3 Jahre sich den Arsch aufgerissen hat, das sehen die wenigsten. Und ich glaube, viele wollen in den Himmel, aber keiner ist bereit zu sterben und sich mal aufzuopfern für eine gewisse Zeit. Und wir sind halt in so einer Instant-Gesellschaft, wo wir halt alles auf Knopfdruck kriegen, weil es halt so geile, einfache Services gibt, ne, wo man sagt, Pizza kommt in einer halben Stunde, Taxi ist in 3 Minuten da, Carsharing-Autos stehen hier überall in meiner Nachbarschaft rum. Ich kann also alles Instant kriegen. Und dieser Instant-Erfolg, den wollen viele, glaube ich, auch, weil sie halt im Internet sehen, wie irgendwelche Typen vor geilen Karren stehen und sagen, hier werde über Nacht ohne einen Finger zu krümmen reich. Aber man muss sich halt erstmal den Arsch für aufreißen. Und Sascha und ich zum Beispiel, wir haben ja auch erst ein Projekt komplett in den Sand gesetzt und dann 2 Jahre lang den Digitale Nomaden-Podcast damals gemacht, bis wir wirklich davon leben konnten. Also es hat wirklich, wir haben 2 Jahre Content for free rausgehauen. Ich glaube, mittlerweile wird es auch ein bisschen schneller gehen, weil wir jetzt wissen, wie es schneller geht. Aber am Anfang macht man halt noch so den einen oder anderen Fehler und dann dauert es halt ein bisschen länger. Und man kann sich natürlich die Abkürzung kaufen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will Performance Recruiter werden, da muss man nicht alles selber ausprobieren, dann kann man auch einfach zu jemandem gehen, der einem das zeigt, so wie ihr zum Beispiel. Aber dieser Instant-Erfolg, der kommt bei den meisten nicht sofort, sondern der muss halt vorbereitet werden.
Ja. Aber das gehört auch mit dazu, ne? Also wirklich so Surf-First-Gedanken. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass ihr 2 Jahre lang erstmal for free nur geilen Content rausgehauen habt. Habe ich ja jetzt mit meiner Talente-Plattform ähnlich gemacht. Ich habe eigentlich auch, ja, sagen wir mal, 1,5 Jahre erstmal einfach immer nur Content, geilen Content for free rausgehauen. Und dann kommt halt irgendwann so langsam aber sicher das Erntedankfest, ne? Du baust dir halt erstmal Zielgruppenbesitz auf, wenn du das Content-Game spielst. Du kannst natürlich auch von Tag 1 an auf Knopfdruck Reichweite dir einkaufen über Performance. Allerdings so in diesen ganzen Businesses, wo sich hier so die Online-Marketing-Szene so bewegt, glaube ich immer noch, dass der Key ist, sich erstmal Zielgruppenbesitz über wertvollen, hilfreichen, inspirierenden, spannenden Content aufzubauen. Das ist das nachhaltigere Reichweitenmodell. Inspirierender, spannender, hilfreicher Content, Zielgruppenbesitz aufbauen und dann langsam aber sicher das Vertrauen, was du dir aufgebaut hast, die Reichweite, den Zielgruppenbesitz, den du dir aufgebaut hast, den dann zu nutzen, um erstens zu verstehen, was sind die tiefergehenden Probleme von dieser Zielgruppe und dann zu sagen, okay, geil, da entwickle ich jetzt ein Produkt für, um dieses Bedürfnis, diesen Wunsch oder dieses Problem zu lösen und damit dann Geld zu verdienen.
Ja, wir haben auch die Produkte, die bei uns entstanden sind eigentlich erst dann entstanden, als wir mit den Leuten uns unterhalten haben, als wir stundenlang mit ihnen telefoniert haben, als wir quasi Nachrichten bekommen haben, was die Herausforderungen und Probleme sind. Und dann haben wir zum Beispiel gemerkt, oh, die Menschen, die wollen sich alle selbstständig machen, haben aber keine Gleichgesinnte, die sie unterstützen. Dann haben wir die Klassenfahrt ins Leben gerufen damals, wo wir mit Gleichgesinnten für eine Woche auf eine Insel gegangen sind und uns unterstützt haben und ausgetauscht und Workshops gemacht haben, so wie auf dem Schloss ähnlich. Also so einfach dieser Austausch. Und da ist dann manchmal der eine Satz, der bei den anderen irgendwie was verändert. Und man kann einfach ja zusammen, gemeinsam wachsen. Und ich glaube, das hast du halt geil gesagt, ne? Erst die Zielgruppe kennenlernen. Weil selbst, stell dir mal vor, du hast jetzt 10.000 Euro, die kannst du auch in Werbebudget raushauen. Mhm. Aber ich sag dann immer, du hast dann zum Beispiel eine Website, haust 10.000 Euro Traffic da drauf, weil du Facebook-Werbung und Instagram-Werbung einkaufst. Ja, und dann weißt du aber nicht, wie man eine gute Werbung schaltet. Du weißt nicht, wie man den Text richtig schreibt, sodass die Leute auch klicken. Das heißt, du hast 10.000 Euro da reingesteckt und zum Schluss kauft niemand oder wenige. Und dann hast du Geld verbrannt. Das heißt, du musst erst deine Zielgruppe kennenlernen, damit du die Voice of Customer, also die Kundenstimme kennst, damit du diejenigen auch da abholen kannst, wo sie gerade sind. Ansonsten ist es so ein Ratespiel. Und das wäre so, als wenn du den Traffic-Wasserhahn aufdrehst, aber darunter ist gar kein Eimer oder kein Gefäß, wo das Wasser reinfließen kann. Oder noch schlimmer, es ist ein Eimer, der durchlöchert ist, wo das Wasser direkt wieder rausfließt. Und ich glaube, das machen viele falsch. Die denken, sie könnten jetzt mit Werbung jetzt sofort irgendwie sich Kunden erkaufen. Da fehlt halt diese Beziehung, da fehlt die Kunden, die Stimme, die du schon x-tausendmal gehört hast, weil dann hast du einen Eimer, der keine Löcher mehr hat, dann hast du die ganzen Löcher geflickt und dann, wenn das funktioniert und da alleine schon Regenwasser drin bleibt, dann kannst du irgendwann den Wasserhahn aufdrehen, damit der Eimer noch schneller voll wird. Ja. Aber die Reihenfolge ist halt meistens so rum und nicht, dass man mal eben kurz, oh, ich habe hier irgendwie Geld auf der Bank, ich pumpe das mal in Facebook-Werbung und das verzehnfacht sich einfach automatisch. Ne?
Da, wo das schneller funktioniert mit, ich mache von Anfang an, wenn ich jetzt hier gerade mein Digital-Business baue, mache ich von Anfang an Performance-Marketing und kaufe mir sozusagen von Tag 1 die Reichweite ausschließlich ein. Das ist, wenn du dein Modell so oder so ähnlich vorher schon offline gemacht hast. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht auch spannend für, wenn Leute zuhören, die, ne, jetzt der zweite Lockdown steht an, wir nehmen das jetzt hier gerade Ende Oktober auf, der zweite Lockdown steht irgendwie wahrscheinlich vor der Tür. So, und es gibt jetzt viele, viele stationäre Unternehmer, die jetzt wieder überlegen, fuck, wie soll ich denn jetzt noch einen zweiten Lockdown überleben? Und da, an der Stelle, da würde ich jetzt ganz tief reingehen und mal überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt hier gerade tue, selbst wenn ich eine Dienstleistung mache, die eigentlich auf den ersten Blick erstmal nur offline funktioniert, der Friseur, der Bäcker, sonst irgendwas. Und ich würde behaupten, selbst da kann man online sich Dinge überlegen, wo man zum Beispiel seine Expertise, Informationen, die man hat, was auch immer, da muss man dann halt sozusagen Businessmodell für Businessmodell mal reingehen und mal gucken. Aber da bei solchen Dingen kann es halt sein, kann es sinnvoll sein, von Tag 1 an auf sozusagen die Reichweite sich schneller zu generieren durch Performance-Marketing. Ja. Und das nur noch mal so fürs Hinterköpfchen. Aber grundsätzlich bei allen anderen Dingen, wo es um solche Dinger wie Beratung, Coaching, Trainings etc. geht, serve first.
Ja, wir haben bei uns im Mentoring einen Gastronom aus Dresden gehabt, der ist jetzt schon durch. Mhm. Und der hat auch gesagt, ey, während dem ersten Lockdown ist mir klar geworden, krass, ich brauche irgendwie noch ein zusätzliches Geschäftsmodell, weil wir werden da noch ein bisschen was von haben. Ne? Und jetzt steht der zweite vor der Tür. Und was der gemacht hat, der hat, der interessiert sich mega für Wein, der hat einen Weinkaffee. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ey, ich habe mal gegoogelt, es gibt so Weinabos. Mhm. Es gibt Leute, die wollen einfach jeden Monat einen schönen Wein nach Hause geschickt bekommen. Aber was da irgendwie noch fehlt, ist so diese persönliche Note, dass man vielleicht noch ein Video mitgeschickt bekommt und wo der Wein einem vorgestellt wird. Und der hat gesagt, ey, was für eine geile Idee. Und hat das dann umgesetzt und hat auch die ersten Kunden jetzt schon gewonnen und auch Kooperationen jetzt so mit so Küchenstudios, die dann auch so ein Weinabo mal mitverschenken an ihre Kunden für 1-2 Monate, um dann auch wieder Leute aufmerksam zu machen. Und das ist einfach ein geiles Modell, weil Wein ist ja erstmal physisch. Und trotzdem zu überlegen, wie kann ich daraus ein Abo-Modell oder eine Mitgliedschaft oder irgendwas machen, was ich auch online vermarkten kann. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch nicht, das wird auch nicht von heute auf morgen super laufen. Aber jetzt ist ja die Zeit, wo man sich Gedanken machen kann, wie kann ich mir jetzt ein zweites Standbein aufbauen, falls das eine mal wegbricht, mal wieder. Weil safe is the new risky. Also die scheinbar sicheren Geschäftsmodelle, die funktionieren jetzt teilweise nicht mehr. Mhm. Und das ist riskant, wenn man nur noch auf eine Sache setzt. So, deswegen 1-2 Bälle in der Luft haben, ist gar nicht so verkehrt, glaube ich.
Finde ich geil, was er da macht mit seinem Weinabo. Und jetzt stell dir mal vor, ein Unternehmer-Gastronom, der jetzt sozusagen den ersten Lockdown miterlebt hat und gesagt hat, scheiße, was war das denn für ein Kack? Okay, zum Glück kann ich den Laden jetzt wieder aufmachen. Aber, ne, dass so eine zweite Welle irgendwie gegen Herbst, Winter droht, das haben wir jetzt auch schon im März und April gehört, dass da sozusagen im Sommer tendenziell die Zahlen einmal kurz runtergehen und dann wieder hoch. Das heißt, der Top-Unternehmer wäre ja jetzt hingegangen und hätte diese Zeit, die jetzt der Laden offen war wieder von, ich weiß nicht, wann der erste Lockdown zu Ende war, vielleicht Mai oder so, Mai bis Oktober, dazu genutzt, für den nächsten Lockdown vorzusorgen und sich Zielgruppenbesitz auch virtuell aufzubauen. Also wirklich sein stationäres Business in dieser Zeit dazu zu nutzen, um sich auch eine virtuelle Online-Präsenz und ein Online-Zielgruppenbesitz aufzubauen, um sich unabhängig zu machen von seinem stationären Geschäft, von den Leuten, die an seinem Laden vorbeilaufen physisch. Einfach nur mal angenommen, er hätte bei jedem Gast, der jetzt in den letzten paar Monaten bei ihm war, am Ende gesagt, hey, willst du ein Espresso aufs Haus? Ja, kannst du haben, hier einmal bitte deine E-Mail-Adresse gegen Espresso. Bam. So, zack. Und schon hätte er, was weiß ich, in 4 Monaten, keine Ahnung, wie viel 100, vielleicht sogar 1000 E-Mail-Adressen eingesammelt, die er jetzt im nächsten Lockdown dafür nutzen könnte, um zum Beispiel ein Weinabo zu vertreiben. Oder, was weiß ich, jetzt hier deine Lieblingsrezepte bei uns aus dem Restaurant auch zum Selbstnachkochen zu Hause. Was auch immer, keine Ahnung. Ja. Und sich daraus halten, auch ein Online-Business aufzubauen. Ja.
Also letztendlich diese gar nicht in On und Offline zu denken, sondern einfach smart zu sein und die Geschäftsmodelle miteinander zu verbinden. Und da muss ich tatsächlich auch nochmal den Gastronomen, das ist Ralf, der liebe Ralf Lange aus Dresden nennen, weil der hat sich einen Account aufgebaut auf Instagram, Genuss trifft, mit 5773 Abonnenten. Ich weiß, ich glaube, das hat er jetzt nicht alleine in der Zeit, ich glaube, der hat schon früher angefangen, aber was für eine geile Idee, ne? Und jetzt hat er da 5773 Menschen und das wächst. Und irgendwann kann er denen nicht nur ein Weinabo anbieten, sondern ich glaube, er will auch Weinreisen irgendwann anbieten, wenn es dann wieder, wenn die Veranstaltung wieder stattfinden können. Und einfach sich unabhängig von dieser einen Einnahmequelle, dieses Weincafé zu machen, weil das kann halt, wie gesagt, wegbrechen und einfach dann instant zu sagen, jo, Leute, ich habe eine Idee, wer hat Bock da drauf, bewerbt euch. Und auf einmal hat er da vielleicht 20 Leute, die sagen, jo, ich will mit auf so eine Weinreise. Und schon hat er da 20 Reisen verkauft oder 20 Leuten so eine Gruppenreise, wo es vielleicht durch die Weinberge geht und wo es Weintasting gibt und sonst was. Also mega geile Idee. Deswegen nochmal Shoutout an Ralf Lange. Genuss trifft, checkt ihn mal aus auf Instagram.
Sehr geil, Ralf. Ja,
der Ralf. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, du eine Sache, da will ich nochmal Danke sagen, und zwar, du bist ja auch dieses Jahr als Experte beim Freiheitspaket dabei und mit einem Kurs, wo es um das Thema Ziele finden und erreichen geht. Vielleicht nochmal so der eine Hack da draus, den man jetzt mitnehmen kann. Wer da tiefer reintauchen will, das Freiheitspaket kommt am 12. Dezember für eine Woche ungefähr raus, wo man das für 1 Euro testen kann. Da könnt ihr auch in den Kurs von Michael reinschauen, euch den reinziehen, aber Ziele erreichen oder Ziele finden und erreichen. Was lernt man bei dir im Kurs? Weil ich weiß, du bist da der Experte, wenn man allein in den letzten Jahren schaut, was du da alles gerissen hast. Also mega, mega. Ja, Hut ab. Meinen virtuellen Hut ab davor, Michael.
Danke, Timo. Gleichfalls übrigens. Also, es geht um persönliche Ziele bei diesem Kurs, ne? Persönliche Ziele finden überhaupt erstmal und dann auch sicher erreichen. Das ist halt auch was, wo ich mich sehr viel jetzt genau in dieser Zeit mit auseinandergesetzt habe, als ich vom Technologie-Startup-Gründer hin zum Solopreneur, Online-Marketing, Content-driven Menschen geworden bin. Und was wir halt brauchen, wir, die wir halt dann mit dem Laptop vielleicht mal auf dem Schoß am Strand liegen oder sonst irgendwo, die unsere Selbstständigkeit erstmal solo aufbauen, ist, dass wir ganz klar unsere eigenen Accountability-Partner sind. Das heißt, dass wir uns Ziele setzen. Wir brauchen Ziele, damit wir was erreichen. Wir müssen uns Ziele setzen und dann brauchen wir ein Framework, um diese Ziele sicher zu erreichen. So, das sind genau die beiden Herausforderungen. Wie finde ich denn überhaupt meine Ziele? So, woher soll ich denn wissen? Keine Ahnung, so, ne? Und dann eben, okay, wenn ich sie dann gefunden habe, ja, okay, aber wie erreiche ich sie denn jetzt auch? Und so, da habe ich mich einfach sehr viel beschäftigt mit verschiedenen Systemen, die es gibt. Also so die Buzzwords sind solche Systeme wie zum Beispiel Personal OKRs oder One-Page Personal Plan von Vern Harnish oder The One Thing, natürlich auch sehr beliebt. Und ich habe mir dann aus ganz vielen verschiedenen Frameworks, die es gibt, habe ich mir die besten Parts und auch die am besten anzuwendendsten rausgepickt und ein neues Framework gebaut. Und dieses neue Framework, das beginnt damit, dass man seine eigene Vision festlegt für du selbst in 5 Jahren, das dann runterbricht auf dein Jahresziel, du in einem Jahr, das dann wiederum runterbricht auf 1 Monatsziele und die wiederum runter, ja genau, die sozusagen immer auf Wochenziele runterbricht. Und das ist dann am Ende ist das ein Mix aus One-Page Personal Plan, Personal OKRs, The One Thing. Und dann, ja, lernst du in diesem Kurs einfach, wie du überhaupt erstmal diese Ziele für dich findest, deine Vision, deine Mission, deine Werte, dein 3-Monats-Ziel, dein 1-Monats-Ziel, dein Wochenziel, sodass du haargenau weißt, mit allem, was du tust, zahlst du immer genau am Ende auf deine große Vision ein, da, wo du am Ende in 5 Jahren sein willst. Und das lernst du und dann lernst du halt auch noch Tools und Techniken, wie du da auch wirklich dein eigener Accountability-Partner bist und dann den Kram auch wirklich auf die Straße bekommst und nicht nur dir deine Ziele findest und überlegst, sondern sie dann auch wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr umsetzt, auf die Straße bringst, damit du dann am Ende auch da landest, wo du hin willst. Das lernst du da.
Geil. Das klingt richtig gut und ich weiß, dass du musst ein großes Warum haben, weil so wie du, du hast teilweise, du wirkst auf mich, als hättest du so einen Laserfokus, auch auf der Vacation jeden Tag dachte ich so, ey, Matthias, Michael, der weiß genau, was er heute zu tun hat und als hättest du so völlige Klarheit, deswegen da einfach werde ich mir den Kurs auch reinziehen. Ich glaube, also ich werde nicht alle Kurse im Freiheitspaket machen, aber den werde ich definitiv machen, da bin ich mir sicher. Weil es
geht auch gar nicht so lange, es ist nur eine Stunde Content ungefähr, aber man muss zwischendurch immer Pausen machen und das für sich erarbeiten, aber der reine Content ist nur eine Stunde.
Das heißt, wie lange braucht man ungefähr, wenn man auch die Übung macht und so weiter in Summe? Was meinst du?
Ich würde sagen drei, vier Stunden.
Geil. Ja, ich liebe ja auch kurze Online-Kurse, die einfach die Dinge auf den Punkt bringen. Wir haben ja auch bei uns in der Firma so ein, das nennt sich dann KZP, komm zum Punkt. Mhm. Red nicht um den heißen Brei. Deswegen geil. Ich freue mich auf den Kurs und wenn du willst, kannst du jetzt zum Schluss noch irgendwie der Community eine Message mitgeben oder ich gebe dir auf jeden Fall nochmal das Wort und dann machen wir gleich bei dir eine Podcast-Folge. Ich freue mich schon. Wer die hören will, einfach mal in den Talente-Podcast reinhören.
Genau. Hört mal einen Talente-Podcast rein. Und ich würde hier vor allen Dingen der Zielgruppe hier von diesem Podcast auch mal meinen Machen-Podcast ans Herz legen. Beim Talente-Podcast geht es halt viel um die Themen Mitarbeiter führen, finden, binden. Aber beim Machen-Podcast geht es genau um all diese ganzen Themen, die wir jetzt hier auch so besprochen haben. Auch dann nochmal viel tiefer gehen da auch mal in einzelne dieser Themen tiefer rein. Also wenn du zum Beispiel mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Baby auf die Straße bringen zu wollen, vielleicht dich selbstständig machen zu wollen oder schon selbstständig bist, wenn du gerade dein Online-Business gegründet hast, wenn du glasklare Praxistipps und Tricks haben willst, der letzten 10 Jahre meiner eigenen Erfahrungen, wenn du wissen willst, wie du bestimmte Dinge auf die Straße bringst, wie du einfach dein Baby zur Blüte führst, erfolgreich machst, dann würde ich sagen, geh mal in deinen Podcast-Player, such mal nach Michael Asshauer und dann das rote Cover, der heißt Machen, einfach nur der Podcast Machen. Und dann kannst du den auch mal abonnieren und mal reinhören, wenn du willst.
Nice. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rüber in deinen Podcast und an alle da draußen, habt noch einen geilen Tag und holt euch auf jeden Fall das Freiheitspaket, wo der Kurs dann persönliche Ziele finden und erreichen drin ist. Wie gesagt, ist nur eine Stunde Content, ist ein kurzer Kurs. Und wenn ihr die Übung macht, dann habt ihr auch genau den Laserfokus wie Michael hoffentlich und erreicht eure Ziele. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, Michael, für deinen Besuch hier bei uns im Online-Business-Podcast.
Danke dir, Timo, und liebe Grüße auch an Sascha.